Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, einen schönen guten Morgen hier in Leipzig auf der Leipziger Buchmesse. Ich freue mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Ich darf Ihnen vorstellen, Johanna Marie Jakob.
Guten Morgen.
Johanna Marie Jakob ist eine Autorin, die bereits eine stattliche Anzahl an historischen Romanen vorzuweisen hat, die sich zunächst einmal der deutschen Geschichte im 5. und 6. Jahrhundert zuwandten. Und die nächste größere Etappe ist im Hochmittelalter angesiedelt. Die ganz naive Frage, wie kommt man als Autorin zu historischen Romanen?
Ja, das war vielleicht so ein bisschen in meiner Biografie begründet. Ich bin am Fuße einer mittelalterlichen Burg aufgewachsen, eine kleine Burg, die relativ unbekannt ist im Südharz, die Burg Lora. Und als Kinder sind wir dort oben auf der Burg umhergekrochen und haben in den Mauern gespielt, unter den Mauern gespielt. Und vielleicht hat sich da irgendwie das Ganze so als Wurzel in mir festgesetzt, ich weiß es nicht. Ist halt die Liebe zur Heimat und die Liebe zu dieser schönen alten Burg.
Die Liebe zur Heimat reicht natürlich noch nicht für einen historischen Roman. Man braucht einen Stoff, der über das Persönliche hinausgeht. Was hat zum Beispiel am Hochmittelalter so gereizt?
Ja, ich habe mich so ein bisschen auf die Frauenschicksale konzentriert, weil ich immer denke, als Frau kann man vielleicht am besten über Frauen schreiben. Und es ist ja so, das wissen Sie sicher auch, dass die Frauen in den Chroniken seltener vorkommen und dass meistens über die Männer berichtet wird. Über die Männer wird haarklein aufgeschrieben und die Frauen sind dann mehr so schmückendes Beiwerk. Und das wollte ich so ein bisschen ändern. Ich habe mir dann immer so ein paar Frauenschicksale rausgesucht. Frauen, die auch wirklich existiert haben, und habe versucht, so viel wie möglich über sie wirklich authentisch rauszufinden und habe das dann halt in Geschichten verpackt.
Nun haben wir das Publikum ein bisschen fokussiert auf das Historische. Heute hören wir aber Geschichten, von denen die einen sagen, ja, natürlich ist das Historie, und die anderen meinen, das ist noch Gegenwart, die lebendig ist. Hast du hier einen neuen Ansatz für Literatur gefunden oder ist es eine logische Fortführung dessen, was du eigentlich schon immer geschrieben hast?
Na, logische Fortsetzung ist es sicherlich nicht, weil der Zeitsprung einfach viel zu groß ist. Wir sprechen jetzt von den 80er Jahren in der DDR und das war eine Zeit, das war für mich Neuland in dem Sinne, dass ich das erste Mal über eine Zeit geschrieben habe, in der ich selbst gelebt habe und wo also die Recherchen dann für mich relativ einfach waren im Vergleich zu den Mittelalterromanen, weil es gibt jede Menge Zeitzeugen, die man befragen kann, und der große Vorteil, man war sogar selbst noch dabei. Und dadurch ist es natürlich alles etwas, was die Recherchen angeht, ein bisschen einfacher gewesen. Das, denke ich, war der Ansatz.
Und nach dem Ansatz hören wir jetzt ein bisschen Literatur.
Ja, ich denke, Sie sind hier, um etwas aus dem Buch zu hören. Erst nochmal auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie sich durch Eis und Schnee gekämpft haben, um hierher zu kommen. Das ist ja dieses Jahr nicht ganz so einfach. Wir hören kurze Geschichten aus den 80er Jahren in der DDR, genauer gesagt in einem Dorf. Und diese kurzen Geschichten werden jeweils von den Protagonisten erzählt. Wir haben da eine Großmutter, wir haben einen Zöllner, wir haben einen Tankwart, wir haben einen LPG-Vorsitzenden und alle aus der Dorfgemeinschaft, die da so tragende Persönlichkeiten sind, erzählen ein wenig aus ihrer Zeit, aus ihrem Leben. Und ich fange jetzt einfach mal an mit der Großmutter. Die Großmutter. Diese Stunden an der Grenzübergangsstelle machen mich alt. Meine Hände zittern, wenn der Zug aus Eisenach hinausrollt. Mein Herz schlägt wie ein wild gewordener Trommelstock, wenn er in Gerstungen hält. Ich höre das Quietschen der Bremsen und das Gebell der Hunde. Dazwischen die lauten Kommandos der Zöllner. Sie weisen sich die Wagen zu und ich versuche, durch die trüben Scheiben ihre Gesichter zu erkennen. Welcher wird zu uns ins Abteil steigen? Der Junge mit dem blonden Schnauzbärtchen oder der schnaufende Dicke? Wenn ich es mir aussuchen könnte. Mein Mann greift nach meiner Hand. Er dreht sie und betrachtet sie, als wolle er die Schwielen zählen. Sie ist nicht schön, meine Hand. Die Finger krümmen sich der Arthritis entgegen, das Ziegenfutter und die Jahre haben dunkle Spuren auf der Haut hinterlassen. Du zitterst, sagt er leise mahnend. Ich weiß. Doch ich kann nicht ohne selbstgeschlachtete Wurst zu Hans fahren. Der Junge isst sie so gern. Was sonst? Könnte ich auch Besonderes mitnehmen? Sie haben doch alles. Außer gescheiter Wurst. Drüben schneiden sie die Scheiben so dünn, dass man hindurchsehen kann. Davon wird keiner satt. Ich bin stolz auf meine Wurst im Kohlenhund. Mit dem kalten Hund trickse ich die scharfen Hunde aus. Der Hausschlachter, der jedes Jahr unser Schwein zuerst ums Leben und dann in Gläser und Därme bringt, muss extra kurze Bratwürste stopfen. Fähr deinen Jungen, Trevene, sagt er, stolz auf seine Mitwisserschaft. Kurz vor der Reise bereite ich die Kekstorten zu, die man bei uns kalten Hund nennt. In die halbflüssige Schokomasse drücke ich die geräucherten Würste. Nach dem Erstarren sieht das Ganze aus wie ein normaler Kuchen. Bis jetzt hat sich noch kein Zöllner darüber gewundert, dass ich so viele Kekstorten mit in den Westen nehme. Die Abteiltür fliegt auf. Passkontrolle. Es ist der Dicke. Mein Herz zappelt wie ein Vogel, der durch die Fensterscheibe will. Mein Gesicht spräche Bände, flüstert mein Mann. Ich solle nicht so ängstlich gucken. Das sagt sich so einfach. Jetzt steht er neben mir. Die Uniformknöpfe aus stumpfem Aluminium klotzen mich an. Guten Morgen. Meine Finger hinterlassen Abdrücke auf dem Pass mit dem Ehrenkranz. Was hat er gesagt? Gute Weiterreise? Heißt das? Ja, wir sind durch. Er geht zum nächsten Abteil. Auf der Heimfahrt hatten wir Pech. Es war leichtsinnig, den ZDF-Konverter einfach in den Koffer zu legen. Wir hätten warten sollen, bis Hans über Ostern heimkommt. Im Auto lässt sich so etwas besser verstecken. Technik riechen die Hunde nicht. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Eine Vorladung beim Kreisbüro, eine Moralpredigt vom Parteisekretär, eine Geldstrafe. Schade. Auch Hans hat sein Geld umsonst ausgegeben. Draußen zieht die Landschaft vorüber. Ich freue mich jetzt auf daheim. Auch die Gesichter der Kinder, wenn ich den Koffer auspacke. Der Schwiegersohn wird enttäuscht sein. Die ZDF-Antenne hängt schon seit Wochen unter den Dachziegeln auf dem Boden. Wenigstens muss ich mir jetzt keine Sorgen machen, wenn sie mit den Peilsendern durchs Dorf fahren. Es heißt, das ZDF finden sie besser als das erste. Aber vielleicht ist das nur eins der vielen Gerüchte, die sie verbreiten. Der Zöllner. Heute war ein guter Tag. Ich hab's an den Augen vom Genossen Major gesehen, dass er zufrieden mit mir war. Ich hab den Konverter gefunden. War nicht besonders gut versteckt. Sie hatte ihn einfach in ihre Unterwäsche gewickelt. Sie unterschätzen uns immer wieder. Schon als ich ins Abteil trat, hab ich gesehen, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Sie hatte diesen Blick, bei dem bei mir alle Alarmglocken bimmeln. Ihre Hände zitterten, als sie mir den Pass gab. Das allein will noch nichts heißen. Jeden Tag sehe ich Dutzende Hände zittern. Manche sind schweißnass, manche eiskalt, aber zittern tun sie alle. Ihre Finger gehorchten ihr nicht, als ich ihr den Pass zurückgab, und sie ließ ihn fallen. Sie zuckte zusammen, als ich nach ihrem Gepäck fragte. Klarer Fall. Sie hatte Süßigkeiten gekauft und Gesichtscreme. Und eine von diesen langbeinigen Puppen, die aussehen wie Hungerhaken. Und natürlich Seife. Das ganze Abteil duftete nach Seife, als ich die Kleider auseinanderschob. Alle kaufen sie drüben Seife, als ob es bei uns keine gäbe. Ich klopfte den Kofferboden ab. Das habe ich mir von Anfang an zur Gewohnheit gemacht. Immer schön misstrauisch bleiben, wie der Genosse Major sagt. Der Koffer war in Ordnung. Dann sah ich den Blick, den sie mit ihrem Mann tauschte. Sie spitzte den Mund und er schob warnend die Augenbrauen hoch. Da musste etwas sein. Ein Baumwollhemd, ein BH und schließlich bei Lenins Glatze. Ein Kasten direkt unter dem Hemd, eingewickelt in einen weißen Schlüpfer. Er war in helles Packpapier gewickelt. Und ich wusste schon anhand der Größe und dem Gewicht auf meiner Hand, was es war. »Na, was haben wir denn hier?«, fragte ich trotzdem. Sie zitterte inzwischen so sehr, dass sie nicht antworten konnte. Auch ihr Mann schwieg und sah zu Boden. Ich hielt das Päckchen hoch in die Luft und drehte mich zu den anderen Bürgern um. Es war totenstill im Abteil, als hätten sie vergessen, wie man Luft holt. Ich liebe diese Augenblicke. Sie sind in meinem Beruf das Salz in der Suppe. Folgen Sie mir. Das Paket vor mir hertragend, ging ich zur Waggontür. Eine schöne Trophäe. In solchen Momenten muss ich mich nicht umsehen. Ich weiß, dass sie mir nachschleichen, die Köpfe zwischen die Schultern gezogen, Krähen auf dem kahlen Winteracker. Die anderen Reisenden befassen sich lieber mit ihren Papieren oder sehen aus dem Fenster, als wären die weißen Wände da draußen eine wichtige Sehenswürdigkeit. Dann kommt der unschöne Teil. Ich muss ein Protokoll tippen, zwei Durchschläge, einen für den straffällig gewordenen Bürger und einen für die zuständige Abteilung des MFS. Die alte Erika in der Schreibstube klappert und ächzt, aber sie tut ihren Dienst. Was wurde geschmuggelt? Wo wurde es gefunden? Von wem wurde es gefunden? Was hat der Bürger dazu zu sagen? Der Bürger, in diesem Falle eine Bürgerin, sitzt vor mir. Ihre Knie bringen den Tisch zum Vibrieren und sie gräbt ihre Fingernägel in die Handflächen. Ihr Mann läuft draußen vor der Tür auf und ab. Seine Füße werfen alle paar Sekunden Schatten in den schmalen Lichtstreifen unter der Tür. Nein, er könne nicht mit hinein, zum Verhör müsse sie allein, da könne er ihr nicht helfen, schließlich habe sie den Konverter geschmuggelt und nicht er. Mit Sicherheit hätte er an dieser Stelle behauptet, er habe das Teil in ihre Wäsche gewickelt, ohne das Wissen seiner Frau, wenn sie ihm nicht die Hand auf den Arm gelegt hätte. Tapfer, tapfer, fast schon beneidenswert, dieses Mitfühlen. Warum sie unbedingt die westlichen Sender sehen wolle? Meine Hand schwebt über den glänzenden Tasten der Erika. Sie zuckt mit den Schultern. Das wisse sie jetzt auch nicht mehr. Sie hätte geglaubt. Was geglaubt? Erneutes Schulterzucken. Wie schreibt man das ins Protokoll? Die Bürgerin verweigert die Aussage. Punkt. Sollen die Genossen vom MFS daraus schlussfolgern, was sie wollen? Der Interzonenzug muss weiter. Für den Aufenthalt ist nur eine Stunde vorgesehen. Jetzt sind es schon zwei. Die Hunde auf dem Bahnsteig brauchen eine Pause. Sie sind kaum noch zu beruhigen. Ich unterzeichne das Protokoll. Zack. Und schiebe es der Frau über den Tisch. Unterschreiben Sie das. Sie nimmt den Stift und schreibt. Krakelig und leicht schief. Sie nimmt sich nicht die Zeit, das Protokoll zu lesen. Das tun Sie nie. Wozu auch?
Wollen wir erstmal Pause machen oder soll ich noch...
Sie haben jetzt zwei kleine Episoden aus dem Buch Inhalt äußerst bedenklich gehört und es war natürlich deutlich zu spüren, das sind Geschichten vor dem Mauerfall auf dem Lande in der DDR. Eine ganz beliebte Frage, ein kritischer Einwand, der ganz häufig kommt, ist es nun nicht mal langsam gut mit diesen DDR-Geschichten? Warum hast du sie trotzdem geschrieben?
Ja, also mir ging das in der ersten Zeit auch so, als Bücher, Romane geschrieben wurden über diese DDR-Zeit und ich habe die natürlich auch gelesen und habe immer gedacht, oh, alles ist so trist und so traurig dargestellt. War es denn wirklich so schlimm? Irgendwie haben wir es ja überlebt. Und ich wollte eigentlich mal so einen Gegenpol setzen und wollte was Lustiges aufschreiben. Und ich dachte mir, du schreibst kurze Episoden, es sollte jeder auch mal schmunzeln über das, was damals war. Und ich muss aber ehrlich gestehen, im Laufe der Zeit haben sich die Geschichten so irgendwie meiner bemächtigt und ich habe gemerkt, dass es gar nicht möglich ist, da jetzt wirklich komische Sachen draus zu machen. Die wurden alle irgendwie tragikomisch, weil als ob ich das selber erst begreifen musste. Es war nicht wirklich immer witzig, was da geschehen ist. Und das merkt man auch vielleicht erst, wenn man einen gewissen Abstand dazu hat. Es sei denn, man hat wirklich ein tragisches Schicksal erlebt in der DDR. Dann ist es natürlich was ganz anderes. Aber ich habe gemerkt, dass die Geschichten dann doch irgendwie eine kleine komische Ader haben können, aber es ist auch immer ein bisschen Tragik dabei. Und da dachte ich, ich glaube, davon gibt es noch nicht genug. Dass man auch mal schon direkt ein bisschen schmunzeln kann, aber sich doch dann überlegt, ja, das, naja gut, so ganz koscher war das ja nicht, was da gelaufen ist. Und das wollte ich eigentlich erreichen mit diesen kurzen Geschichten. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Wir werden sehen.
Wir werden sehen, ist eine gute Überleitung. Hören wir noch in eine weitere kurze Geschichte.
Ja, also die Geschichten ziehen sich dann so um die Wände herum und es kommen dann natürlich diese ganz interessanten Tage, wo es brodelt, wo irgend schon was vor sich geht. Ich meine, das brauche ich hier in Leipzig nicht zu erwähnen. Wenn Sie aus Leipzig sind, haben Sie das hautnah vielleicht miterlebt als manch anderer auf dem Dorf. Der Wirt ist der Nächste, der erzählt. Am Freitagabend im Stepel sitzen die üblichen Stammgäste am Tisch. Der LPG-Vorsitzende Wagner, der ABV Baumbach, der kurzatmige Werner, dessen Frau die Pakete austrägt und Sigi Meier, der früher Wehrleiter war und mehr trinkt, als ihm gut tut. Die Striche auf dem Bierdeckeln versprechen ordentlichen Umsatz und die Stimmen werden lauter. Habt ihr gehört? In Neudorf ist der Klempner abgehauen, über Ungarn. Baumbach schaut auf und seine Miene verdüstert sich. Und dem Ole, seine Tochter, die ist in der Prager Botschaft mit den Kindern. Ole hat gestern den Wartburg geholt, bevor sie ihn beschlagnahmen. Was will die mit den Gören da drüben? Die wird sich umgucken, sagt Baumbach. Wieso? Die kriegen doch alles, wenn sie erst drüben sind, meint der dicke Wagner. Der Wirt bringt eine neue Runde Bier. Die geht aufs Haus. Er lässt sich auf den einzigen freien Stuhl fallen. Die Männer nicken. So kann das doch nicht weitergehen, ruft Baumbach plötzlich. Alle laufen davon. Und der Letzte macht das Licht aus, sagt Werner. Das wirst wohl du sein, Baumbach. Der ABV wirft ihm einen bösen Blick zu. Wir sollen ein Auge auf die Leute haben, die in Urlaub nach Ungarn fahren, sagt er. Da brauchst du aber viele Augen, erwidert Siggi und wedelt mit dem leeren Schnapsglas. Mach mal eine Runde Nordhäuser. Der Wirt steht auf und holt die Flasche. Unser ABV braucht Trost. Prost. Was heißt denn das, ein Auge drauf haben? Fragt er den ABV. Na, nachgucken, was die alles so mitnehmen und ob sie vorher die Möbel verschenken. Ach, dann kannst du nachher gleich mitkommen, meine Sessel zählen. Ich fahre morgen nach Ungarn, sagt der Wirt. Die Männer grinsen erwartungsvoll. Der ABV schaut ihn entrüstet an. Wenn du mich verscheißern willst, musst du schon ein bisschen früher aufstehen. Ich habe kein Urlaubsschild gelesen beim Reinkommen. Der Wirt nimmt die leeren Gläser vom Tisch. Ist ja auch kein Urlaub. Die anderen lachen. Der war gut. Abhauen ist kein Urlaub, da hat er recht, sagt Siggi und grinst. Der Wirt zapft 4 Bier. Dabei schwingt er die Gläser unter dem Hahn auf und ab, damit die Blume richtig erblüht. Schluss jetzt, sagt der ABV. Ich habe Feierabend, ich will davon nichts mehr hören. Nach 12 stolpern sie auf die Dorfstraße hinaus. Der Wirt poliert die Gläser und räumt sie in den Schrank. Dann schließt er die Kneipe ab und steigt in den Trabi. Im Nachbardorf hält er vor dem Haus seines Bruders. Er klingelt nicht, um die Kinder nicht zu wecken. Sein Bruder winkt ihm aus der Haustür heraus zu und verschwindet in der Garage. Der Wirt fährt weiter. Auch im nächsten Ort steht schon jemand hinter der Gardine. Ein kurzes Winken, dann zurück nach Hause. Bald parken hinter der Kneipe der Lader seines Bruders, 2 Trabis und ein Wartburg. Sie fahren mehrmals durch die Nacht. Kurz vor Morgengrauen sind sie verschwunden. Der ABV staunt nicht schlecht, als er am Samstagabend ein Schild im Kneipenfenster liest. Geschlossen. Die Gartentür steht offen, er läuft über den frisch gemähten Rasen, wo er über ein Kinderfahrrad stolpert. Na also, denkt er. Dann legt er die Hände an die Fensterscheibe neben der Haustür und schaut hinein, schnappt nach Luft. Er läuft ums Haus, am Wohnzimmerfenster versperren ihm üppige Geranien die Sicht. Er zerrt den Blumenkasten beiseite. Verfluchter Dreck, das Haus ist ausgeräumt wie ein Westpaket. Keine Möbel, keine Teppiche. Heizungsrohre ragen aus der Wand, rostiges Wasser bildet kleine Pfützen auf dem Fußboden. Er rennt zum Kellereingang. Auf der obersten Stufe liegt ein struppiges Etwas. Erst als er fast darauf tritt, bewegt sich das gelbe Knäuel, kläfft los und beißt sich an seinem Hosenbein fest. »Das darf doch wohl nicht wahr sein«, brüllt der ABV. Er schlenkert sein Bein, verliert das Gleichgewicht und fuchtelt in der Luft. Ein Geranienkasten kracht zu Boden. Dunkler Kompost verteilt sich auf dem Pflaster. Der Hund schießt jaulend davon quer über die Dorfstraße. Der dicke Wagner bringt seinen ZD-300 gerade noch zum Stehen. Als er Baumbach sieht, öffnet er die Tür des Traktors. »Was denn los?« schreit er durch den Motorenlärm. »Der Wirt ist weg«, ruft der ABV. »Hat er doch gesagt gestern Abend.« Der Bauer lacht und gibt Gas. »Halt die Fresse«, knurrt der ABV und versetzt dem Kinderfahrrad einen Tritt. Dann klopft er sich die Geranienerde vom Hosenbein. An der Wade klafft ein Riss im Stoff. Er holt seine Aktentasche vom Gepäckträger und versiegelt die Haustür. ABV? Wissen Sie, was das ist? Der Abschnittsbevollmächtigte. Das war der Dorfpolizist. Wie bitte? Ja, so, ja genau, der Blockwart, ja. Ja, also ich erkläre es jetzt nicht immer dazu, aber es gibt hinten im Buch eine Worterklärung für diejenigen, die es nicht mehr erlebt haben, weil sie da noch, also die noch nicht gelebt haben oder die jetzt nicht aus der DDR stammen, die wissen dann natürlich nicht, was es heißt, klar. Der Pastor. Über seinen Schreibtisch hinweg blickt Pastor Glaube hinaus in den Kirchgarten, wo der Novemberwind die letzten Blätter vom Kirschbaum fegt. Er grübelt über seiner Sonntagspredigt. Der Predigttext dieses vorletzten Sonntages im Kirchenjahr handelt zwar vom Weltgericht, doch glaubt er, ein paar speziellere Worte an seine Schäfchen richten zu müssen. »O Herr, gib mir Weisheit und Nachsicht. Irgendetwas stimmt nicht mehr da draußen in der Welt.« Ich beobachte das schon eine ganze Weile. Unsere Montagsgebete sollten uns Frieden bringen. Das scheint ja auch gelungen. Aber was da noch alles mitkommt? Er blättert wahllos in der Bibel und landet bei Jesaja. Aber die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Er nickt. Sie wandeln und haben Kraft und werden nicht müde. Und wenn sie Flügel hätten, würden sie es den Adlern gleich tun. Seit Tagen fahren sie mit ihren Trabis hin und her, als fürchteten sie, der Motor könne kalt werden. Sie schleppen Kanister aus der Garage und stapeln sie im Kofferraum. Wenn sie gerade nicht fahren oder schleppen, stehen sie an den Gartenzäunen und reden mit den Nachbarn und fuchteln mit den Händen und schütteln ihre Köpfe. Am Abend verschwinden sie in den Häusern und setzen sich vor die Bildschirme, um sich die Nachrichtensendungen anzusehen. Herr, du gabst ihnen, was ihr Herz begehrt, und erfülltest alles, was sie vorhatten. Du hast den Gefangenen die Freiheit verkündet und den Gebundenen, dass sie frei und lebendig sein sollen. Doch was tun sie? Sie nutzen die Freiheit, um einzukaufen. Das Montagsgebet findet nicht mehr statt, weil die Märkte lange geöffnet sind und der Heimweg über die neuen Straßen so weit ist. Am Wochenende reisen sie, weil sie Zeit haben und noch nicht alle Cafés im Westen kennen. Morgen wird er ihnen zurufen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Er beugt sich über das leere Papier, das vor ihm liegt, doch der Stift in seiner Hand verharrt. Es ging ihnen doch gut. Sie hatten alles, was nötig war. Nicht immer Schinken, aber wer braucht denn jeden Tag Schinken? Der Fleischer sagt, Kassler tut es auch. Der hat gestern seinen Laden um 10 geschlossen. Pastor Glaube hatte gerade noch eine runde Leberwurst erstanden, dann wurde er quasi zur Tür hinausgeschoben. Kommt heute keiner mehr, sagte der Fleischer mit düsterem Gesicht. Sie fahren alle nach Duderstadt. Dort gibt es Schinken, 3 oder 4 verschiedene Sorten. hege keinen Groll gegen sie, wollte der Pastor ihm sagen. Aber da drehte sich bereits der Schlüssel hinter ihm im Schloss. Wenig später fuhr der Fleischer an ihm vorbei, Richtung Westen. Im Konsum kaufte der Pastor ein Brot zu der Leberwurst. Die Verkäuferin freute sich über Kundschaft. »Es wundert mich, dass Sie noch hier sind«, sagte der Pastor. »Ich habe keine Fahrerlaubnis«, antwortete sie. »Und mein Mann hat Schicht. Wir fahren nächsten Samstag. Die Kinder haben samstags keine Schule mehr. Wussten Sie das?« »Nein, aber es wundert mich nicht. Alles scheint sich zu ändern.« »Bestimmt gibt es jetzt auch keine Jugendweihe mehr, Herr Pastor«, sagt die Verkäuferin. »Dann können Sie die Kinder wieder ganz normal konfirmieren.« Darüber denkt er jetzt am Schreibtisch nach. Ein interessanter Aspekt. Aber er muss sich konzentrieren. Noch kein einziges Wort steht für die Predigt. Soll er noch einmal die Bibel fragen? Gab es etwas Vergleichbares in den letzten 5000 Jahren? Der Auszug der Israeliten aus Ägypten vielleicht? Doch das ginge zu weit, oder? Er schiebt erneut den Finger zwischen die Bibelseiten und landet bei Matthäus. Da spricht er denn, ich will wieder umkehren in mein Haus, daraus ich gegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es leer. Am Sonntag ist die Kirche so leer wie das Grab Christi nach der Auferstehung. Nach einer Viertelstunde Warten geht der Pastor heim durch ein stilles Dorf. Auf halbem Weg begegnet ihm der gelbe Streuner. Er lahmt auf einem Hinterbein und sein Fell ist um die Schnauze herum bereits weiß. Der Hund begleitet ihn das letzte Stück. Er ist ebenso einsam wie der Pastor. Nun habe ich zwar keine Schafe, aber wenigstens einen Hund, denkt Glaube. Er nimmt ihn mit in die Küche und gibt ihm ein Leberwurstbrot.
Ein Leberwurstbrot können wir Ihnen hier nicht anbieten. Allerdings gibt es die Möglichkeit, dass Taschenbuch, Sie sehen es hier vorn, gleich nebenan zu kaufen und die Autorin ist selbstverständlich bereit zu signieren. Und glauben Sie mir, Sie haben jetzt drei kleine Mosaiksteinchen aus dieser dörflichen Welt kennengelernt. Jeder, der dazukommt, jede Geschichte, die da noch zu lesen ist, sie ist wieder völlig anders, denn es sind wieder völlig andere Menschen, die aus ihrem Leben in dieser Art erzählen. Viel Spaß beim Lesen. Danke.
Ja, ich danke Ihnen. Und einen schönen Tag noch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.